Guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein, das erste Mal. Der Heiko hat mich letzte Woche, glaube ich, erst angerufen, gefragt, ob ich heute Morgen kann. Deswegen alles ein bisschen kurzfristig. Aber es ist schön, hier zu sein. Vielleicht, du hast gesagt, ich würde mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Sigmar Kai, das ist meine Frau Ulla. Wir wohnen im Sinntal Zündersbach. Bestimmt alle schon mal gehört, nein. Ne? In der Nähe von Bad Brückenau. Gar nicht so weit von hier. Wir haben dort das Haus Vaterherz gekauft, gegründet, leiten es, eine kleine, aber sehr feine Begegnungsstätte. Ich sage immer Begegnungsstätte, wo Menschen dem Vater im Himmel begegnen sollen und das auch tun in der Erfahrung, die wir machen. Wir sind ja verheiratet natürlich, haben 4 Kinder, mittlerweile seit 2 Wochen 3 Enkelkinder. Und ich arbeite noch Vollzeit in einem edelstahlverarbeitenden Betrieb, der Zulieferer für die Medizinbranche ist, als strategischer Einkäufer. Noch eine Weile, bis ich dann endlich in Rente gehen darf, um dann voll durchzustarten mit dem Haus Vaterherz. Wer mehr wissen möchte dazu, einfach der Zeit wegen, sprecht uns einfach an hinterher beim Kaffee oder wie auch immer. Lass mich kurz beten, bevor ich in die Predigt gehe. Vater im Himmel, ich danke dir für dich und für deine Liebe zu uns. Ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist in unserer Mitte und dass dein Wort lebendig ist und dass es ausrichten wird, wozu du es gesandt hast. Alle Ehre sei dir. Amen. Manchmal ist es doch spannend, in eine neue Situation zu kommen, Dinge zu tun, die man noch nie getan hat, so jetzt auch im höheren Alter schon. Jetzt mit dem ganzen Homeoffice, ich arbeite seit Mitte März zu Hause, was ich mir jahrelang überhaupt nicht vorstellen konnte, daheim im Büro zu sitzen und zu arbeiten, die Kollegen nicht zu sehen, aber es ist einfach da. Oder dieses ganze Social Distancing, sich nicht so wirklich begegnen zu können, Glaubensgeschwister nicht in den Arm nehmen zu können, was auch immer. Das war schon ein sehr großes Lernfeld. Aber es hat auch meinen Blick oder es schärft auch unseren Blick, dankbar zu sein für das, was man eigentlich so als normal nimmt, in den Gottesdienst gehen zu können, Glaubensgeschwister zu sehen oder auf der Straße jemanden zu begegnen. Alles, was uns so normal gemacht hat, normal gewesen ist, wird jetzt plötzlich wieder wertvoll. Und wir sind dankbar dafür und sollten auch dankbar sein dafür. Zu sehen, wie gut wir es haben und wie gut unser Vater im Himmel es mit uns meint und gemacht hat. Aber es gibt auch andere Situationen, die gab es auch schon vor Corona. Wenn plötzlich jemand kommt und uns ein Kompliment aus heiterem Himmel macht. So, sagt, siehst aber gut aus heute oder das hast du gut gemacht, schön, dass es dich gibt. Das macht doch etwas mit uns, zumindest macht das etwas mit mir und ich glaube, das macht etwas mit jedem Menschen. Das baut auf und das stärkt, sofern wir es annehmen können. Wir als Christen, wir neigen ja manchmal dazu zu sagen, ja, das hat der Herr gemacht und alle Ehre Gottes und weisen das so ein bisschen von uns, ohne es wirklich ehrlich anzunehmen. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, anzunehmen, auch wie andere uns wahrnehmen, wenn andere uns ein Kompliment machen, dankbar zu sein und Gott dann die Ehre geben, dass er es in uns macht, aber trotzdem auch es anzunehmen und nicht gleich zurückzuweisen, weil es baut uns auf und es stärkt uns und es bringt uns voran. Natürlich ist es einfach, ein Kompliment anzunehmen, solange wir damit übereinstimmen. Sagen, ja klar, sehe ich auch so, gut, danke, dass du das nochmal bestätigst. Aber wie ist es, wenn es so ganz anders ist, als wie wir es selber wahrnehmen oder uns selber wahrnehmen? Nicht mit unserem Gefühl, nicht mit unserem Umstand irgendwie im Einklang zu stehen scheint. Wenn unser Gegenüber uns so anders sieht, als wir uns selbst sehen. Das Thema der Predigt ist ja heute, wie Gott dich sieht oder wie Gott uns sieht. Und die ganze Bibel ist voll davon, von Berichten, wie Gott Menschen sieht, wie er sie anspricht, wie er mit ihnen umgeht. Und oftmals steht das im krassen Widerspruch zu dem, wie sie sich selber sehen und wie sie selber mit sich umgehen. Ich möchte den ganzen Sprung zurück machen in die Zeit vor Christus, in die Zeit der Richter. Da, als das Volk Gottes aus der Gefangenschaft geführt war, 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich hatte, ins verheißene Land eingezogen war, alles war aufgeteilt, alles war eigentlich gut, sie sollten Gott dankbar sein. Sie hatten sich häuslich niedergelassen und sie hatten ihren Gott vergessen, der sie aus Ägypten geführt hat, aus der Gefangenschaft. Es begegnet uns in dem Buch Richter immer wieder, dass sie sich vom wahren Gott abwandten, den Götzen der Völker drumherum, die sie ja eigentlich vertreiben sollten, zugewandt haben und Gott einfach vergessen haben. Eine ganz spannende Zeit. Im Richter, wir haben es ja schon gehört, Kapitel 6, diese ganzen vielen Verse, aber das fängt damit an, dass die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Im Buch Richter und auch viel im Alten Testament begegnet uns dieser Gedanke der Leistung und Gegenleistung. Tat und die Folgen daraus. Tat das Volk, was recht war in den Augen Gottes, dann waren sie gesegnet, dann ging es ihnen gut. Wandten sie sich ab von Gott, dann gab es Zeiten der Not, die Völker drumherum wurden wieder stärker, überfielen sie. Es gab Krieg, Verfolgung, Unterdrückung, bis es dann wieder erneut zu einer Umkehrbewegung kam. Und eigentlich das ganze Spiel wieder von vorne begann. Und ich bin so froh, ehrlich, heute zu leben in der Zeit des Neuen Bundes, in der Zeit des Neuen Testamentes, wo wir unter Gottes Gunst stehen, nicht auf dessen, was wir tun, die Leistung, die wir bringen, sondern aufgrund der Leistung, wenn man das so sagen darf, die Jesus getan hat, dass er für uns gestorben, auferstanden ist und lebt und uns vor Gott gerecht gemacht hat. Niemals auf das, was wir tun könnten oder getan haben. Gut, das Volk damals, es litt unter den Midianitern. Wann immer etwas im Land zu holen war, wann immer es wieder leicht aufwärts ging, Ernte da war, Lämmerzeit war, was auch immer, dann wusch kam das ganze Volk der Midianiter, die haben gesagt, da gibt es wieder was zu holen, packt die Sachen, wir ziehen darüber. Und sie sind einmal über das Land hinweggezogen wie ein Schwarm Heuschrecken, sagt die Bibel. Und wenn sie fertig waren, gab es nichts mehr. Alles war die ganze Ernte war weggenommen, die Esel, die Ziegen, die Schafe, alles war weggenommen, bis auf ein ganz kleiner Überrest, der wieder ranwachsen sollte zum nächsten Jahr. Und es war ihnen alles genommen. Und das Volk leidete Hunger, Not und Ängste, Verfolgung. Es war wirklich eine schreckliche Zeit, voller Hunger und Armut. Und ich habe so, als ich das gelesen habe, auch in der Vorbereitung der Predigt, habe ich so gedacht, ja, kennen wir das auch? Hat das was mit uns zu tun? Nun gut, es zieht kein Volk mehr über unser Land daher, wenn die Gehaltsabrechnung kommt oder das Geld da ist. Aber manchmal mühen wir uns ab, wir erwirtschaften etwas, wir bewegen etwas, vielleicht auch in unserem Glaubensleben, wir schaffen etwas. Und eigentlich wäre es Zeit zu genießen, es zu nehmen, davon zu zehren. Und plötzlich ist es wieder weg, aus irgendeinem Grunde geraubt. Irgendetwas passiert und nimmt uns das. Es wird uns geraubt von einer Erfahrung. Wir freuen uns, Christen zu sein. Plötzlich gibt es einen Widerstand und wir fangen damit an zu hadern. Oder jemand sagt etwas, spricht etwas hinein, etwas Negatives und wir nehmen das an und lassen uns davon niederdrücken. Wir entscheiden uns, uns besser zu verstecken, wie damals das Volk Israel. Nicht mehr darüber zu reden, was wir gerade erlebt haben oder nicht mehr das so zu zeigen, was wir haben, was Gott uns gegeben hat, über Gaben, Erkenntnisse, Ideen. Besser, wir sprechen das nicht an. Denn wenn das sichtbar wird, denken wir, und ich kenne solche Gedanken aus meiner Vergangenheit, dann wird es wieder geraubt. Und solche Gedanken, die wiederum rauben uns die Kraft und die Freude, im Glauben voranzugehen, etwas Neues zu wagen, mit Gott etwas zu erleben. Es raubt uns aber auch die Selbstachtung, wer wir sind, wie Gott uns sieht und wer unser Gott ist. Und so jedenfalls ging es dem Volk Gottes damals zur Zeit. Und es geht um Gideon heute Morgen, hat vielleicht der ein oder andere, wir haben ja schon gelesen, wissen wir schon, es ging um Gideon. Und es ging ihm auch so, dass er enttäuscht war von dem, was geschah momentan, dass er Depressionen hatte, dass er verzweifelt war, dass er in der Dunkelheit arbeitete. Und ich konnte ihn so gut verstehen. Also in einem Land zu leben, wo alles einem geraubt wird, alles, was man gerade geschafft hat, wieder weggenommen wird, ist wirklich nicht etwas, wo man sich menschlich gesehen freuen könnte. Und dann geschieht das, was wir gehört haben in der Schriftlese, dass der Engel des Herrn kommt, mit Gideon spricht. Dieses sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Wow. Eine Situation, wo er im Verborgenen, im Dunkeln, in der Weinkelter den Weizen drischt. In der Weinkelter tritt man den Wein, aber man drischt keinen Weizen. Den drischt man normalerweise auf freiem Feld, damit der Wind die Spreu wegwehen kann. Und er macht das in der Kälte, in einem geschlossenen Raum, im Dunkeln, steht er da und macht das. Und dann kommt plötzlich der Engel und sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Wow, begegnet die Wahrheit. Dieser besondere Botschafter, der kommt zu Gideon und er sagt ihm diese Worte. Und ich sage sie nochmal, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Tapfer, Held, wird Gideon gedacht haben. Gott mit mir? Botschafter, wo lebst du denn? Hast du dich in der Kälte geirrt? Wolltest du irgendwo anders hingehen? Du kannst mich doch nicht meinen. Aber Gott sieht uns manchmal ganz anders. Nein, nicht manchmal, er sieht uns immer anders, wie wir uns selber sehen. Er sieht uns vom Ziel her und von dem, was er mit uns machen würde. Und wir lesen dann sein Wort, wir lesen die Aussagen im Neuen Testament über seine Kinder und wir sagen, ja, alles schön, aber ich, für mich, ich Sigmar, ich persönlich. Auch Gideon sieht das erwartungsgemäß etwas anders. Er sagt zu dem Engel, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum? Wenn der Herr mit uns ist, wo sind dann all die Wunder, von denen wir gehört haben als Kinder, die uns unsere Väter erzählt haben? Wenn der Herr mit uns ist, warum hat er uns denn verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben? Wenn der Herr mit uns ist, warum läuft es denn so schlecht überall? Und wir könnten das weiterführen. Warum läuft es in meinen Beziehungen so schlecht? Wenn der Herr mit uns ist, wo sind die Leute, die mit uns sind? Wo sind die, die alle kommen sollen und die alle da sein sollen? Wo das Wachstum, wo die Erfüllung, wo der Segen? Wenn Gott mit uns ist, warum geht es uns dann nicht besser? Das ist das, was ihn bewegt hat. Kommt einer her und sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und dann sagt er, ja, aber schau dich doch mal um. Was habe ich denn vor Augen? Wo ist denn Gott, wenn er doch mit uns ist? Wo bleibt das denn alles? Und ich habe mir so gedacht, ja, jetzt wäre eigentlich eine gute Gelegenheit für den Engel mal mit Gideon und dem ganzen Volk Klartext zu reden. Über die Sünden und das Versagen der Kinder Israel, alles aufzuzählen und zu sagen, der erste, zweitens, drittens, viertens, fünftens, zwanzigstens, dreißigstens, was auch immer, warum das alles nicht kommen konnte. Aber wenn ihr aufmerksam zugehört habt, es geschieht nichts dergleichen. Der Herr aber wandte sich zu ihm, also sagte, wo ist denn Gott, wie soll denn das gehen? Er sagt, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten, habe ich dich nicht gesandt. Der geht überhaupt nicht darauf ein, auf seine Fragen, sondern er gibt ihnen einen Auftrag, er gibt ihnen Ausrüstung und er gibt ihnen Vollmacht. Er gibt ihnen den Auftrag, das Volk zu befreien. Er gibt ihnen die Ausrüstung, in dieser deiner Kraft sollst du gehen. Und er gibt ihm die Vollmacht, habe ich dich nicht gesandt. Aber Gideon hat das noch nicht verstanden. Er hat das nicht angenommen. Wieder sagt er, ach mein Herr, wie soll das gehen? Meine Sippe ist die kleinste, die geringste in Manasse. Ich bin der Kleinste im Haus meines Vaters. Also er sucht Ausreden, warum gerade er nicht gemeint sein kann. Warum ausgerechnet bei ihm oder in seiner Sippe das nicht passieren kann. Wer bin ich schon? Schau mich doch mal an. Also wir gehören zu dem kleinsten Stamm, wir sind die kleinste Sippe innerhalb dieses Stamms. Ich bin der Jüngste in der kleinsten Familie, die es überhaupt gibt. Also weiter geht's gar nicht. Eigentlich dürftest du mich gar nicht sehen. Ich bin überhaupt nicht da. Wie soll das gehen? Meine Familiengeschichte erlaubt das nicht. Ich bin nichts. Meine Herkunft, mein Schicksal, mein Leben, mein Verlauf meines Lebens bisher, das hat mich so gemacht, wie ich bin. Aber ich würde ja gern, aber ich kann nicht. Ich bin halt der Geringste, auch in der Gemeinde der Kleinste. Keiner sieht mich. Wie soll das gehen? Wie soll sich was verändern? Wie soll ich etwas dazu beitragen, dass mein Volk befreit wird? Ich muss da so dran denken, dass im Neuen Testament mal von Jesus heißt, was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Das ist genau dasselbe Gedanke. Was soll da schon passieren? Wie soll da schon was passieren? Herkommen. Aber der Herr antwortet, weil ich mit dir sein werde. Das ist egal, wo du herkommst. Es ist egal, was deine Wurzeln sind, was deine Familie ist, zu welchem Stamm du gehörst, welches Vermögen du hast, ob du zu Rockefeller gehörst oder zu irgendjemand, den keiner wahrnimmt oder was auch immer. Der Schlüssel ist, weil ich mit dir sein werde. Anderen Worten, Gideon übernimmt Verantwortung, übernimm selber Verantwortung für dein Leben. Hör auf, dich zu verstecken. Gott ist mit dir. Du bist Kind des lebendigen Gottes. Kennen wir das manchmal? Klar sind wir in eine gefallene Schöpfung hineingeboren. Wir haben uns nicht ausgesucht, wo wir hineingeboren sind, wo wir leben Wir glauben, wir können das nicht ändern. Ich kenne das aus meiner Familie, was soll da schon draus werden? Ich habe schon gesagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Aber wir sollten damit aufhören. Und ich bin neu ermutigt worden, damit aufzuhören, so zu denken. Weil es geht nicht um mich und es geht auch nicht um meine Kraft. Sondern es geht darum, weil ich mit dir sein werde, sagt Gott. Also lass uns aufhören, unsere Vergangenheit, unsere Umstände, unsere Familiengeschichte darauf zu schauen, sondern mehr darauf schauen, wer sind wir vor Gott und wie sieht Gott uns. Die Bibel sagt, wir sind eine neue Schöpfung im Neuen Testament. Die Gerechtigkeit Gottes. Wir müssen uns nicht schämen, wir müssen nicht unsere Schuld immer vorne hinstellen, sondern die Bibel sagt, ich bin mit euch alle Tage bis an der Weltzeitenende und darüber hinaus übrigens, in alle Ewigkeit. Wir können das, warum? Weil er mit uns ist. Weil ich mit dir sein werde, sagt er zu Gideon. Gideon empfängt 4 starke Aussagen. Der Herr ist mit dir, du bist ein starker Held. Das ist das Erste. Geh hin in dieser deiner Kraft mit dem, was du hast. Ich habe dich gesandt und ich werde mit dir sein. Das sollte reichen, oder? Man stelle sich das bildlich vor. Du sitzt daheim in deiner Ecke, hast deine Bibel in der Hand und plötzlich, oder machst irgendwo in der Werkstatt was und plötzlich steht der Engel des Herrn vor dir und sagt, Heike, du tapfere Heldin. Wen meint er? Ja, oder wen auch immer. Und eigentlich sagt man, ja, jetzt müsste reichen, ne? Also ein Botschafter Gottes da, was will ich denn da noch diskutieren? Aber Gideon glaubt das immer noch nicht. Der sagt, ja, wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, hallo, was hat er denn gerade zu ihm gesagt? Aber wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, was sagt das Neue Testament? Wir haben Gnade vor Gott gefunden. Wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Ich glaube übrigens, dass es nicht verkehrt ist, zu prüfen und hinterfragen und zu beten und sagen, Gott, war das wirklich, ist das wirklich von dir, meinst du mich damit? Aber irgendwann ist auch damit Schluss. Er versucht dann zu prüfen, er sagt, bleib doch hier, Engel. Und so, wir haben diese Geschichte gehört, ich will das jetzt aufgrund der Zeit nicht so sehr vertiefen. Aber er bekommt auch das erfüllt, also er kriegt von Gott nochmal ein Zeichen. Und der Herr spricht zu ihm in Vers 23, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht. Er hatte nämlich Angst, er stirbt jetzt, weil er den Engel gesehen hat. Aber er wird nicht sterben. Also Gideon hatte ein falsches Bild von sich und dem, was er tun konnte, wozu er fähig war. Aber der Herr korrigierte dieses Bild. Aber Gideon musste es auch annehmen und sein Leben danach ausrichten. Das ist das eine, dass ich gesagt bekomme, wer ich bin vor Gott, ist das eine, wenn ich es lese, das andere ist es anzunehmen und zu sagen, okay, dann kann ich auch das tun, was Gott von mir möchte. Und wir heute, wir sind Kinder des lebendigen Gottes, heilige, gerechte, angenommene, geliebte, alles Neues testamentliche Stellen, viele Dinge hat Paulus davon geschrieben. Können wir das annehmen? Nehmen wir das an? Und sind wir bereit, danach zu leben? Gideon hatte viel nachzudenken und noch in derselben Nacht aber dann erhält er den Auftrag, den Altar, den sein Vater für falsche Götter aufgerichtet hatte, niederzureißen und aufzuräumen mit seiner Familiengeschichte. Er hatte die Botschaft gehört, er hat sie angenommen und noch in derselben Nacht tut er, was der Herr ihm aufgetragen hat. Es war ein wichtiger Auftrag, zu brechen mit den Familien, Dingen, die ihn aufgehalten haben, wo er vorher noch gesagt hat, ja, wie soll denn das alles gehen? Er musste damit aufräumen, er musste das loslassen, er musste das umstürzen, das, was die Familie anbetete, hinter sich lassen, damit er das tun konnte, was Gott von ihm wollte. Der Altar steht auch für Religion. Ich muss was leisten. Ja, ich kann was leisten, um Gott ruhig zu stellen. Sie haben ja immer diesen Götzen geopfert in der Hoffnung, dass die was gegen die Midianiter unternehmen, in der Hoffnung, dass sie eine bessere Ernte haben, in der Hoffnung, dass sie viele Nachkommen haben, warum auch immer. Immer irgendetwas gebracht, um selber annehmbarer zu werden. Irgendwelche Opfer, was auch immer. Aber darum ging es nicht und das musste Gideon auch ablegen. Er übernahm Verantwortung, er setzte ein, was er hatte und er tat das, was Gott von ihm wollte. Und diese Begegnung mit Gott, jede Begegnung mit Gott eigentlich bis zu uns heute, hat ja, ich sag mal, dramatische Folgen bei Gideon hatte sie und wird auch, kann auch für uns haben, weil er das Wort Gottes annahm. Könnt ihr nachlesen in den nächsten Kapiteln im Richterbuch, wenn ihr nicht so viel raus könnt aufgrund von Lockdown oder was auch immer. Eine Folge war, er tat, was der Herr ihm sagte. In derselben Nacht riss er noch den Altar nieder. Er brach mit den Familientraditionen, mit den Götzen, die nicht Gott gewollt waren. Und die dritte Folge war, er besiegte die Midianiter, die über Jahre über die hergezogen sind. Er führte Leute an, ganz spannende Geschichten, und befreite sie, die Kinder Israels, aus der Hand. Und der Midianiter, er führte sie in eine Ära der Freiheit und der Ruhe. Die Midianiter waren von den Söhnen Israels, von Gideon, gedemütigt worden. Sie erhoben ihr Haupt nicht mehr und das Land hatte 40 Jahre lang Ruhe, solange Gideon lebte. Wow, 40 Jahre. Weil er sich darauf eingelassen hat, das, was Gott über ihn und zu ihm gesagt hat. Also Gott sieht uns, unser Vater sieht uns anders, als wir uns sehen. Und wenn wir seine Sichtweise übernehmen, anstatt an Vergangenheit, an irgendwelchen Umständen festzuhalten, dann werden wir auch Sieg und Frieden sehen. In unserem Land, in unserem persönlichen Leben, in unserem Umfeld. Wenn wir bedrängt werden, wenn uns geraubt wird, was wir gerade irgendwie erarbeitet haben, wenn wir uns besiegt fühlen, gedemütigt fühlen, gering und minderwertig, dann dürfen wir anfangen, auf Gottes Reden zu hören. Ich lese jetzt zum Schluss noch ein, zwei Bibelstellen aus dem Neuen Testament. Galater 6, Vers 15. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5. Darum ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, in denen er ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Gott selbst hat alles getan. Er hat Gideon befähigt, das zu machen, er befähigt dich und mich, zu tun, was immer zu tun ist und was er mit uns machen. Er ist mit uns, er sieht uns als starke Helden, denen er den Feind in die Hand geben kann. Und er ist mit uns alle Tage bis an der Weltende. Also wir sind, du und ich, wir sind nicht mehr und nicht weniger als die neue Schöpfung Gottes in Christus Jesus. Und er ist mit uns. Wie sagt das, heißt das im Philipperbrief? Wir vermögen alles durch den, der uns stark macht, Christus in uns. Wir sind nicht mehr Kinder der Zeit, der Umstände, der Vergangenheit oder der Zukunft manchmal auch, sondern wir sind Kinder Gottes, wir sind Kinder des Christus und er hat uns Zukunft und Leben gegeben. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held, geh hin in dieser deiner Kraft, weil ich mit dir sein will, wirst du. Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Amen.